HR Info. Bilanz.
Mit Martin Honecker. Staubsaugen, Suppe kochen, Smartphone laden. Für all das brauchen wir Strom. Um an den Strom ranzukommen, müssen wir zu Hause bloß den Stecker in die Steckdose stecken und natürlich die Stromrechnung bezahlen. Von welchem Anbieter wir unseren Strom dabei beziehen, das können wir uns selber aussuchen. Auswählen kann jeder Kunde laut Bundesnetzagentur im Schnitt aus 120 Angeboten. Das war aber nicht immer so. Lange hatten Stromkunden gar keine Wahl und mussten ihren Strom wohl oder übel von ein und demselben regionalen Stromanbieter beziehen. Aufgebrochen hat der Gesetzgeber dieses Monopol dann vor 20 Jahren und den Startschuss für den Wettbewerb gegeben. Mit der Strommarktliberalisierung. 20 Jahre freier Strommarkt, ein Erfolg. Der Strompreis jedenfalls steigt und steigt. Der Anteil der Erneuerbaren aber auch. Zeit für eine Bilanz und einen Blick in die Zukunft. Erst frei, dann grün. Wie sich der Strommarkt verändert, unser Thema hier bei HR Info Bilanz. Vor 20 Jahren klingelt ein ganz in Gelb angezogener Ingolf Lück in der Fernsehwerbung an einer Haustür und verkündet:
Der Strom ist gelb.
Das war der Start von Yellow Strom, dem ersten privaten Stromanbieter auf dem deutschen Strommarkt. Es sollte nicht der einzige Anbieter bleiben, der Wettbewerb sollte für Konkurrenz sorgen und somit die Preise purzeln lassen. Wie sich der Strommarkt seitdem gewandelt hat, Ursula Meyer mit einem Überblick.
Mit einer simplen Preisformel und einer ausgefallenen Werbestrategie sorgte Yellowstrom vor 20 Jahren für Aufsehen.
19 Pfennig pro Kilowattstunde und 19 Mark Grundpreis pro Monat. Ein Jahr Vertragslaufzeit. Der Strom ist gelb.
Damit kam in Deutschland der erste private Stromanbieter auf den Markt. Er brachte ins Rollen, wofür die Politik ein Jahr zuvor per Gesetz den Weg freigemacht hatte. Man wollte erreichen, dass Stromkunden nicht länger ausgeliefert sind. Jahrelang konnten sie Strom nur vom örtlichen Energieversorger beziehen, in der Regel von den Stadtwerken. Die durften den Strom in ihrem Gebiet exklusiv anbieten und dafür im Prinzip jeden Preis verlangen. Nun drängten immer mehr neue Anbieter auf den Markt, die ihren Strom über diese Grenzen hinweg verkauften, oft günstiger, weil sie auch bei der Strombeschaffung für sich günstigere Preise herausgehandelt hatten und effizienter arbeiteten. Viele von ihnen verkauften explizit Ökostrom. Allein hier ist die Auswahl mittlerweile riesig, berichtet Claudia Kempfert, Energieexpertin beim Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung in Berlin.
Mittlerweile haben wir über 450 Anbieter. Jeder kann auch selber entscheiden, sich auch einer Bürgerenergiegenossenschaft anschließen. Man kann eine Solaranlage aufs Dach schrauben und hat hier auch die Gewährleistung, dass der Strom entsprechend abgenommen wird. Also durch die Liberalisierung hat sich für die Kunden wirklich viel verbessert.
Die sollte generell für mehr Konkurrenz sorgen auf dem Strommarkt und am Ende, so hoffte die Politik, Strom billiger machen. Im Gegenteil ist der Preis im letzten Jahrzehnt drastisch gestiegen, auf fast 30 Cent je Kilowattstunde. Mit der Liberalisierung hat das aber nichts zu tun, stellt der Pressesprecher der Bundesnetzagentur Fiete Wulff fest, sondern hauptsächlich mit der Energiewende.
Geld kostet der Umbau der Energieerzeugung, also der Ausstieg aus der Kernenergie, der Ausbau der Erneuerbaren und dann auch der Umbau des Stromnetzes.
Die sogenannte EEG-Umlage zur Finanzierung der Energiewende, sie allein macht mittlerweile ein Fünftel des Strompreises aus. Trotz allem gibt es von Stromanbieter zu Stromanbieter immer noch preisliche Unterschiede, meint Wulff. Weil Unternehmen Kunden immer noch günstigere Angebote machen wollten, gingen in den letzten Jahren einige von ihnen sogar pleite. Teldafax, Care Energy und die Bayerische Energieversorgungsgesellschaft BEV, um nur ein paar Namen zu nennen. Zwar konnten sie mit ihren Superschnäppchen erst viele Kunden anlocken, aber damit hatten sich diese Unternehmen verkalkuliert und als sie plötzlich massiv die Preise erhöhten, sprangen die Kunden gleich reihenweise wieder ab. Das alles hat auch Michael Block aus Fulda miterleben müssen. Er war BEV-Kunde und die BEV verlangte plötzlich 400 Euro mehr von ihm als bisher.
Anfragen in Bezug auf die BEV wurden eigentlich generell sehr, sehr schleppend nur beantwortet. Also man war bestimmt eine Stunde immer in der Warteschleife drin, bis man überhaupt eine Auskunft bekommen hatte.
20 Jahre Liberalisierung des Strommarktes. Für die Kunden bedeutet das mehr Auswahl, aber zugleich müssen sie auch genauer hinsehen und dürfen sich von allzu günstigen Angeboten nicht blenden lassen.
Wie zufrieden die Verbraucher im Großen und Ganzen mit der Liberalisierung des Strommarkts sein können, das habe ich Thomas Engelke vom Verbraucherzentrale Bundesverband gefragt. Er sagt:
Was wir nicht erlebt haben, was wir uns erhofft haben, aber was wir nicht erlebt haben, ist, dass der Strompreis tatsächlich auch absolut deutlich gesunken ist, sondern wir haben genau das Gegenteil erlebt, dass wir seit 2000 einen Strompreisanstieg erlebt haben ohnegleichen und der Strompreis hat sich seitdem mehr als verdoppelt, wohlgemerkt für die privaten Verbraucherhaushalte. Das liegt vermutlich aber nicht an der Liberalisierung des Strommarktes, sondern im Gegenteil, es liegt vermutlich an den Teilen des Strompreises, die nicht über den Markt sich bilden, sondern die vom Staat festgelegt werden.
Aus welchen Bestandteilen sich der Strompreis heute so zusammensetzt, das erklärt Vanessa Rothe.
30,4 Cent pro Kilowattstunde. So viel müssen wir Verbraucher 2019 laut dem Bundesverband für Energie- und Wasserwirtschaft, BDEW, durchschnittlich bezahlen. Zum ersten Mal liegt der Strompreis damit über der 30-Cent-Marke. An der Strombörse European Energy Exchange in Leipzig kostete 2018 eine Kilowattstunde im Schnitt aber nur 4 Cent. Zahlen wir also zu viel für unseren Strom? Christoph Podewils von der Denkfabrik Agora Energiewende.
Der Strompreis an der Börse ist eben der reine Strom, wenn Sie so wollen. Da ist er noch nicht bei Ihnen zu Hause, da hat man noch kein Kabel gehabt und man hat auch noch keine EEG-Umlage bezahlt und keine Mehrwertsteuer und so weiter und so fort. Das ist wirklich der Großhandelspreis und insofern hilft es Ihnen als Verbraucher jetzt nicht so viel, nur auf den Börsenstrompreis zu gucken.
Tatsächlich setzt sich der Strompreis, der bei uns Verbrauchern ankommt, nur zu weniger als einem Viertel aus den eigentlichen Stromkosten zusammen. Also dem, was die Stromanbieter für die Stromerzeugung, den Vertrieb und ihre Gewinnmarge veranschlagen. Etwa ein Fünftel fällt dann noch für die sogenannten Netzentgelte an.
Das ist die Maut, wenn Sie so wollen, für den Transport des Stroms von den Kraftwerken zu der Steckdose.
Und der Rest sind Steuern und Abgaben. Das heißt also,
der Kunde zahlt mit dem Strompreis nur etwa zur Hälfte tatsächlich das, was man sozusagen die Strombeschaffung nennt. Und der andere Teil sind in der Tat inzwischen Steuern und Abgaben.
Sagt Energieexpertin Tina Löffelsand vom BUND. Dazu gehört etwa die sogenannte Konzessionsabgabe. Die müssen die Netzbetreiber dafür an Städte und Gemeinden zahlen, dass sie deren Straßen nutzen dürfen, um Stromleitungen zu verlegen. Der größte Teil sind aber die Mehrwert- und die Stromsteuer und die sogenannte EEG-Umlage. Die ist in den vergangenen Jahren oft angestiegen. Aber was ist die EEG-Umlage? Wer zum Beispiel eine Solaranlage auf dem Dach hat, bekommt für den produzierten Strom einen festen Betrag. Der ist im Erneuerbare-Energien-Gesetz, also im EEG, festgelegt. Die Stromnetzbetreiber verkaufen den eingespeisten Strom dann an der Börse. In der Regel bekommen sie dafür aber nicht so viel Geld wie der Solaranlagenbesitzer. Die Differenz bekommen die Netzbetreiber aber zurück, und zwar aus der EEG-Umlage.
Die gute Nachricht ist aber tatsächlich, der Anstieg der EEG-Umlage, der ist doch weitgehend gebremst. Also die Anstiege der Vergangenheit, die sehen wir heute nicht mehr. Wir sehen perspektivisch einen relativ starkes Abschmelzen.
Sagt Christoph Podewils vom Think Tank Agora Energiewende voraus. Bis es soweit ist, müssen die Verbraucher die EEG-Umlage weiter bezahlen. Und das, obwohl man heute deutlich weniger für den Bau einer Solaranlage bekommt, als noch vor ein paar Jahren.
Was wir aber mit der EEG-Umlage heute auch noch zahlen, das ist die Zahlungsverpflichtung, die wir zum Beispiel im Jahr 2010 oder auch früher 2005 eingegangen sind. Diese Anlagen kriegen eine Vergütung über 20 Jahre. Und das müssen wir eben heute noch bezahlen. Wir tragen da also einen Rucksack mit uns rum.
Die EEG-Umlage müssen alle privaten Haushalte zahlen, egal welchen Stromtarif man hat. Trotzdem kann es helfen, Tarife zu vergleichen und den Anbieter zu wechseln. Ein paar Cent pro Kilowattstunde lassen sich so vielleicht doch noch rausschlagen.
Die Strommarktliberalisierung hat den Kunden also Freiheit gebracht. Nicht nur die Freiheit, sich für einen günstigeren Tarif zu entscheiden, sondern auch darüber zu entscheiden, aus welchem Strommix der Strom eigentlich kommen soll. Statt den Strom aus Kohle- und Atomkraftwerken zu beziehen, können Kunden also auch entscheiden, dass ihr Strom nur noch aus erneuerbaren Energiequellen wie Windkraft und Solaranlagen kommen soll. Wie sich der Strommarkt aktuell verändert, das habe ich Fiete Wulff von der Bundesnetzagentur gefragt.
HR Info. Bilanz.
Wir sehen im Moment, dass der Ausbau der erneuerbaren Energien weiter vorangeht. In den letzten Jahren sind die erneuerbaren Energien, haben beständig Marktanteile hinzugewonnen. Gleichzeitig ist absehbar, dass die Atomkraft keine Rolle mehr spielen wird. Anfang der 2020er Jahre werden die letzten Kernkraftwerke abgeschaltet werden. Das ist gesetzlich so festgelegt. Das sind die großen Veränderungen. Darüber hinaus wird jetzt politisch auch darüber zu entscheiden sein, wie der Kohleausstieg bewerkstelligt werden soll.
In Norddeutschland wird ja schon sehr viel Windstrom erzeugt, dafür werden neue Stromtrassen gebraucht. Wie viel Strom kann denn gerade noch nicht aus dem Norden in den Süden transportiert werden?
Wir produzieren in Norddeutschland heute häufig mehr Strom, als dort verbraucht wird. Und in Süddeutschland brauchen wir mehr Strom, als dort produziert wird. Dazwischen fehlt das Netz. Das führt in einem ersten Schritt dazu, dass die Netzbetreiber eingreifen müssen. Die müssen konventionelle Erzeugung zunächst mal in Norddeutschland runterfahren und in Süddeutschland hochfahren. Das sind dann meistens teurere Kraftwerke als die, die in Norddeutschland ohnehin laufen würden. In einem zweiten Schritt wird dann auch abgeregelt, wird dann Windproduktion abgeregelt. Das heißt, wenn das Netz den Strom nicht mehr aufnehmen kann, dann würde eben die Windproduktion wird dann auch abgeregelt. Das kostet viel Geld. Das kostet 1,5 Milliarden Euro pro Jahr. Das sind Kosten, die wir haben gewissermaßen, weil das Netz fehlt. Und das sind Kosten, von denen wir langfristig wieder runterkommen wollen, indem das Netz ausgebaut wird.
Kann man das von der Tragweite mit der Liberalisierung vor 20 Jahren vergleichen?
Die Energiewende in Deutschland, der Ausstieg aus der Kernenergie, aus der Kohle, der Umbau auf erneuerbare Energien ist ein riesengroßes Projekt. Das ist ein Projekt, das in seiner Komplexität viele, viele andere Projekte in den Schatten stellt. Insbesondere ist es ein Projekt, das beim laufenden Betrieb einer führenden Industrienation stattfindet. Das heißt, wir bauen das Stromsystem um und müssen gleichzeitig die Versorgungssicherheit mit Strom in Deutschland gewährleisten. Das ist eine technologische Herausforderung.
Dann gibt es ja auch eine europäische Dimension. Macht Deutschland eigentlich einen Alleingang mit der Energiewende oder wie kompatibel ist dieser geplante Strommarkt 2.0 mit den europäischen Nachbarnetzen?
Wir sind Teil eines europäischen Netzes, wir sind auch Teil eines europäischen Strommarktes. Das heißt, die Energiewende in Deutschland hat Auswirkungen auf unsere Nachbarländer. Insofern ist es wichtig und das ist etwas, was das Bundeswirtschaftsministerium insbesondere ja auch tut, das gut mit den Nachbarn abzustimmen, was wir hier machen, denn das bleibt nicht ohne Folgen. Gleichzeitig profitieren wir sehr stark auch davon, dass wir in einem europäischen Verbundnetz auch in Situationen, in denen unsere eigene Erzeugung und unser Stromnetz es nicht allein schafft, in solchen Situationen eben auch auf Reserven und Unterstützung aus dem Ausland zugreifen können, so wie wir es andersrum auch tun. Es hat diese Fälle gegeben, dass wir vorbereitet waren, auch Frankreich auszuhelfen. Hier profitieren wir ganz deutlich von dem europäischen Strommarkt.
Was würden Sie sagen, ist der Markt schon europäisch genug oder haben wir schon einen Binnenmarkt für Strom oder wächst Europa da noch zusammen?
Wir sind mit fast allen Nachbarländern verbunden, stromtechnisch. Gleichzeitig haben wir noch keinen perfekt funktionierenden europäischen Strombinnenmarkt. Das ist eine der Aufgaben, die Netze hier weiter zusammenwachsen zu lassen, sodass es zum Schluss einen europäischen Markt gibt.
Und jetzt noch als letzten Aspekt, wie wird denn in Zukunft die Versorgung gesichert, wenn nur noch erneuerbare Energien genutzt werden sollen? Die Sonne scheint ja nicht immer und der Wind bläst auch nicht immer.
In einem starken europäischen Stromsystem, in dem es viele, viele Erzeugungen gibt, da helfen verschiedene Regionen sich dann oft auch gegenseitig aus. Da wird es dann so sein, dass eben irgendwo der Wind weht und an anderer Stelle die Sonne scheint, sodass insgesamt dann auch genug Strom da ist.
Die Energiewende weg von fossilen hin zu erneuerbaren Energien ist wie eine Operation am offenen Herzen, sagt Fiete Wulff von der Bundesnetzagentur. Schließlich arbeitet die Wirtschaft ja weiter und das Stromnetz muss permanent funktionieren. Noch scheint die Operation gut zu verlaufen. Der Anteil des grün erzeugten Stroms lag 2018 in Deutschland schon bei 38%. Damit liegt die Energiewende im Strommarkt sehr gut in der Zeit. Denn laut Plan hätte die Zielmarke von 35% erst nächstes Jahr erreicht werden müssen. Also alles gut. Ob wir jetzt stolz sein sollten oder ernüchtert, weil der Umstieg auf den grünen Strom doch noch schneller gehen könnte, das habe ich Patrick Greichen, den Direktor der Berliner Denkfabrik Agora Energiewende, gefragt.
Also was man schon mit Stolz sagen kann, ist, wir haben von den letzten 20 Jahren von ungefähr 5% Erneuerbare es jetzt auf 40% Erneuerbare geschafft. Das war in den 90ern undenkbar. Da gab es ja große Anzeigen von RWE und anderen, die gesagt haben, mehr als 4% Wind und Sonne verträgt das Stromsystem nicht. Und jetzt managen wir ein Stromsystem mit 40% Erneuerbaren. In Teilen Deutschlands sind wir sogar schon knapp bei 100% angekommen. Das ist eine echte Leistung und da merkt man auch technischen Fortschritt.
Wo sind wir schon bei 100% angekommen?
Na, wenn Sie sich angucken in Schleswig-Holstein oder in Teilen von Niedersachsen, da sind regelmäßig 100% Erneuerbare. Hier in Ostdeutschland, wo wir sitzen, da sagt der Netzbetreiber auch, wir sind schon über 50% Erneuerbare angekommen. Also insgesamt sehen wir einfach, dass die technischen Herausforderungen gelöst sind. Wir müssen jetzt einfach weiter zubauen.
Und wo steht die Energiewende heute?
Also die Energiewende geht voran. Wir senken die Emissionen im Stromsektor kontinuierlich, aber wir haben lauter Baustellen, bei denen es hakt. Der Ausbau der Windenergie hakt, die Frage, wann denn jetzt tatsächlich der Kohlekompromiss umgesetzt wird, hakt. Und bei Wärme und Verkehr sind wir noch nicht mal so richtig losgelaufen. Das heißt, es gibt Licht, aber es gibt vor allen Dingen noch viele Herausforderungen.
Sie haben es ja schon gesagt, es gibt Probleme und derzeit liegt der Anteil der erneuerbaren Energien bei fast 40%. Im Jahr 2030, also in 11 Jahren, soll der Anteil ja bei 65% liegen. Sind die Klimaziele erreichbar?
Ja, wenn man jetzt kontinuierlich weiter Wind, Sonne und Wind offshore zubaut, also Wind an Land, ist ein wichtiger Pfeiler in dem ganzen Konzert der Erneuerbaren und der bricht leider gerade ein. Das heißt, wenn hier nicht nachgesteuert wird, dann sieht es schlecht aus mit unseren Klimazielen.
Inwiefern bricht das ein? Es werden kaum noch neue Windkraftanlagen gebaut. Kommt die Energiewende damit ins Stocken?
Ja, das ist so. Also im ersten Halbjahr 2019 ist dramatisch eingebrochen, was den Windenergiezubau angeht. Das liegt daran, dass wenige Genehmigungen ausgeteilt werden, dass viel geklagt wird, dass die Bundesländer immer größere Abstandsflächen einziehen und insgesamt die Politik sich nicht hinstellt und den Menschen erklärt, wer Energiewende will, muss auch Ja zu Windkraft sagen.
Und was muss noch getan werden aus Ihrer Sicht?
Wir brauchen, das sind vielleicht noch die zwei anderen großen Baustellen im Bereich Strom, wir brauchen die Netze. Windkraft wird vor allen Dingen in Norddeutschland gebaut werden und viel von dem Strom muss aber auch nach Bayern, Baden-Württemberg, nach Hessen transportiert werden. Deswegen brauchen wir die Übertragungsnetze. Und das Dritte ist natürlich, dass jetzt der Kohleausstieg auch tatsächlich unter Dach und Fach gebracht werden muss. Wer die Emissionen senken will, der kommt an dem Kohleausstieg nicht vorbei.
Das klingt nach drei großen Baustellen. Beim Netzausbau, wie weit ist es denn da? Wie schnell kann man da sozusagen die Ziele erreichen?
Ja, beim Netz ist es tatsächlich so, dass wir die Netze, die geplant wurden, so vor 10 Jahren, jetzt langsam realisieren. Aber das, was ja die große Herausforderung ist, die großen Stromautobahnen, die im Grunde überall durch Deutschland von der Nordseeküste bis nach Bayern, Baden-Württemberg gehen sollen, da sind wir mit den Planungen weit hinterher und da müssten die Netzbetreiber wie jetzt TenneT ordentlich sich beschleunigen, damit wir da bis 2030 die Leitung auch haben.
Sie haben ja auch schon angesprochen, das liegt ja auch an Protesten der Anwohner. Inwiefern müsste man aus Ihrer Sicht durchgreifen?
Also bei der Windkraft kann ich verstehen, dass jemand sagt, ich finde die Dinger nicht schön. Ja, das ist tatsächlich ein Angriff in das Landschaftsbild. Und die einzige Gegenargumentation, die ich geben kann, ist, Atomkraftwerke und Kohlekraftwerke sind noch weniger schön. Ja. Was ich anbieten würde, ist zu sagen, diejenigen, die Windkrafträder in ihrer Region haben, die sollen auch davon profitieren. Wir brauchen so eine Art Windabgabe, damit die Kommune, in deren Gemarkung Windräder stehen, auch dann tatsächlich sowas wie eine Konzessionsabgabe bekommt und damit den lokalen Kindergarten finanzieren kann. Das ist dann etwas, wo man sagen kann, ja, ist vielleicht nicht schön, aber wir haben was davon. Das ist meines Erachtens die Aufgabe, die wir jetzt auch lösen müssen.
Wie zuversichtlich sind Sie eigentlich, dass das klappt?
Ich bin insgesamt sehr zuversichtlich, weil technisch haben wir alles gelöst. Wir wissen, mit welchen Technologien es machen. Wir wissen jetzt auch bei der bei der Elektromobilität, dass die ganzen Modelle jetzt nächstes Jahr in die Schaufenster kommen, dass das insgesamt eine Zukunftstechnologie ist. Also sozusagen, es geht nur noch in Anführungsstrichen darum, dass wir auch den politischen Willen aufbringen. Und wenn ich mir dann angucke, die Schülerinnen und Schüler, die da jeden Freitag demonstrieren, die nämlich ganz klar sagen, es geht hier um unsere Zukunft, dann bin ich zuversichtlich, dass wir das auch genauso umsetzen werden.
Steht die aktuelle Bundesregierung da irgendwie im Weg? Also halten die Dinge auf?
Also die aktuelle Bundesregierung hat den Weckruf der Fridays for Future gebraucht. Das muss man ganz klar so sehen. Ohne die Schülerinnen und Schüler würden die wahrscheinlich das jetzt wieder vertagen. So aber bin ich zuversichtlich, dass im September tatsächlich ein Klimapaket geschnürt wird, das uns wieder aufs Gleis setzt.
Die Sonne scheint ja nicht immer und auch der Wind bläst nicht immer. Wie wird denn in Zukunft die Stromversorgung gesichert? Brauchen wir nicht doch noch eine gewisse Grundversorgung?
Na, wir brauchen sogenannte Backup-Kraftwerke. Das sind dann gerade keine Grundversorgungskraftwerke, sondern flexible, kleine Gaskraftwerke, die dann einspringen, wenn der Wind nicht weht und die Sonne nicht scheint. Ja? Und die werden erstmal noch mit fossilem Erdgas betrieben werden. Und wenn wir dann aber 2040 sind, dann wird das grüner Wasserstoff sein, mit dem diese Kraftwerke betrieben werden. Und dann wird auch dieser Teil rein CO2-frei sein.
Diese Backup-Kraftwerke, wie Sie das nennen, die laufen ja so ein bisschen, würde ich sagen, unter dem Radar der Öffentlichkeit. Wie weit ist man denn da bei dem Ausbau? Gibt es da einen ordentlichen Plan für?
Also bisher brauchen wir noch nicht so viele, deswegen läuft das auch noch unter dem Radar. Bis jetzt leisten im Prinzip die bestehenden Gas- und Kohlekraftwerke diese Backup-Funktion. In dem Zuge, wo wir die Kohlekraftwerke abschalten, das heißt im Lauf der 2020er, werden wir zusätzliche Backup-Kraftwerke brauchen. Das ist völlig klar. Jeder, der energiewirtschaftlich da drauf schaut, weiß das. Die Frage wird sein, werden die aus dem Markt heraus gebaut werden? Weil der Strompreis hoch genug ist in den Zeiten, in denen kein Wind da ist und keine Sonne scheint. Oder müssen wir dafür so eine Art Kapazitätsmarkt organisieren? Da ist man dann mittendran in der Ökonomendiskussion, kann man so oder so am Schluss beantworten. Aber am Schluss werden wir diese Kraftwerke bauen müssen.
Das heißt, der Strommarkt funktioniert auch ohne Kohle und fossile Energieträger, aber man muss noch dafür sorgen, dass es soweit kommt.
Ja, wir haben vor 20 Jahren den Strommarkt liberalisiert. Das war sehr richtig und gut so, denn dadurch ist Wettbewerb gekommen. Und wir werden dann den Strommarkt wieder etwas modernisieren müssen, damit er auch für eine Welt mit 65% Erneuerbare und Backup-Kapazitäten für die Zeit ohne Wind und Sonne funktioniert.
Wie wichtig sind denn eigentlich die Stromkunden bei der Energiewende? Also wie viel Einfluss hat das, wenn ich als Stromkunde sage, ich möchte, dass mein Strom jetzt nur noch aus 100% Erneuerbaren kommt?
Also bisher, muss man ehrlich sagen, waren diejenigen, die sagen, ich will Ökostrom, haben nicht viel Zusätzliches zur Energiewende beitragen können, weil der meiste Ökostrom wurde eben über das Gesetz, über das Erneuerbare Energiengesetz angereizt. Das wird sich in Zukunft ändern. Also es werden immer mehr Anlagen außerhalb des EEG gebaut. Es werden Anlagen nach 20 Jahre Vergütungszeit aus dem EEG rausfallen. Und die brauchen dann ihre Stromabnehmer. Ab dem Jahr 2020 geht das los. Und jeder, der sagt, ich will 100% Ökostrom, gibt diesen Anlagen, diesen Wind- und Solaranlagen eine Garantie, dass sie ihren Strom verkauft bekommen und damit auch zusätzliche Ökostrommengen für das Gesamtsystem. Insofern, ja, machen Sie das. Das ist gut für die Energiewende insgesamt.
Dann hat ja letztes Jahr die Sonne ziemlich stark geschienen und auch deswegen haben wir fast 40% erneuerbare Energien erreicht. Wird das jetzt wieder so kommen oder droht uns jetzt ein kleiner Absturz?
Naja, der Hitzesommer 2019 hat ja sich schon wieder in allen Wetteraufzeichnungen bemerkbar gemacht. Das war der heißeste Juli seit Beginn der Wetteraufzeichnungen und das hat ja auch viel mit Sonneneinstrahlung zu tun. Insofern die ersten Hochrechnungen für 2019 signalisieren, dass wir da auf einem ähnlichen Niveau wie das Vorjahr sein werden.
Dann würde ich jetzt gerne noch zu Europa kommen. Es wird oft so ein bisschen suggeriert, es geht nur um den deutschen Strommarkt. Dabei wird der Strommarkt immer mehr europäisch eingebunden. Wie wichtig ist das?
Na, das ist sehr wichtig, dass wir europäisch denken, denn auf zwei Ebenen. Das eine ist, es findet ein reger Stromhandel zwischen Deutschland und den Nachbarländern statt. Täglich wird hin und her gehandelt. Wir sind übrigens Stromexporteur netto übers Jahr gesehen, aber wir täglich handeln wir mit Österreich und der Schweiz, dass das da in die Pumpspeicherkraftwerke geht und danach wieder zu uns kommt, dass Windstrom aus Dänemark zu uns fließt, dass wir Frankreich versorgen. Das war jetzt im Sommer wichtig, weil deren Atomkraftwerke gedrosselt werden mussten wegen der Hitze. Also das ist ein wesentlicher Bestandteil. Und in Brüssel ist natürlich auch ein großer Teil der Energiepolitik, der da diskutiert wird. Deswegen ist Zusammenarbeit in Europa wichtig.
Am Stammtisch hört man ja dann nochmal die Parole quasi, dass Atomstrom noch importiert wird. Aber das heißt, das stimmt gar nicht mehr.
Nein, das stimmt überhaupt nicht. Also wir exportieren mehr Strom nach Frankreich, als wir importieren.
Mhm. Machen wir jetzt einen Alleingang in Europa?
Das ist nicht mehr so. Also wir sehen, wie alle anderen Länder um uns rum auch jetzt Wind- und Solaranlagen bauen, weil es einfach jetzt kostengünstige Technologien sind. Die Briten haben den meisten Windzubau in den letzten Jahren gehabt, gar nicht mehr wir. Und was die Solarenergie angeht, sehen wir jetzt überall den großen Boom. Also wir haben die Szenarien gehabt, die sagen, dass in 2030 in ganz Europa wir einen Ökostromanteil von knapp 60% haben werden. Da liegt Deutschland mit seinen 65% nur ein bisschen darüber.
Wie sieht also aus Ihrer Sicht der Strommarkt in 20 Jahren aus?
In 20 Jahren werden wir einen Strommarkt haben, der fast ausschließlich durch erneuerbare Energien dominiert ist. Wir werden drei verschiedene Ebenen haben. Wir werden Strom, der auf dem eigenen Hausdach oder in der eigenen im eigenen Viertel erzeugt wird und dort direkt verbraucht wird. Das werden dann die Eigenstrom, die Mieterstrom, die Quartiersstrommodelle sein, die ein bisschen außerhalb des Strommarkts funktionieren und wo es darum geht, dass ich mir oder meinem Nachbarn mit einem Vertrag den Strom gebe. Die zweite Ebene wird sein, innerhalb der Stadt, innerhalb der Region. Was können wir da tun? Wie können da die Stromflüsse generiert werden? Die Stadtwerke werden da eine große Rolle spielen, auch um Flexibilität mit Elektromobilität und Wärmepumpen zu organisieren. Und die dritte Ebene ist dann die große überregionale Stromaustauschebene, die auch über Landesgrenzen hinweg geht. Wind-Offshore-Strom, der hin und her transportiert wird. Und so wird es eben auch drei Marktebenen geben. Die große Ebene ist die, wo die Börse den Ausschlag gibt. Die kleine Ebene, das sind eher nachbarschaftliche Verträge. Und die mittlere, das ist der kommunale Energieversorger, der da mit Standardverträgen arbeitet.
Aber das heißt, der Strommarkt wird noch dezentraler als früher. Inwiefern ist das ein Problem?
Der Strommarkt wird dezentraler. Das ist kein Problem, aber es erfordert eine höhere Abstimmung zwischen den verschiedenen Ebenen. Das ist mit moderner IT auch kein Problem. Die Herausforderung wird sein, dass wir genau diese Regulierung auch brauchen, damit im Gesetz auch all das drinsteht, was moderne IT leisten kann.
Vielen Dank, Patrick Greichen, Direktor der Denkfabrik Agora Energiewende. Erst frei, dann grün. Wie sich der Strommarkt verändert, das war das Thema hier bei HR Info Bilanz. Auch als Podcast auf hrinforadio.de, überall, wo es Podcasts gibt und in der ARD Audiothek. Ich bin Martin Honecker. Danke fürs Zuhören.